Bei uns gibt es gute Käsekräner, kommt näher, kommt ran. Extra vom Fleischhocker, gute Käsekräner, mit viel Käse gefüllt.
Hallo, darf ich Sie kurz stören? Wir machen einen Podcast zum Thema Demokratie am Würstelstand. Jetzt wollte ich fragen, ob ich mit Ihnen kurz reden dürfte über Demokratie, über Würstelstände.
Also, ich als echter Werner bin 80 Jahre da, ich kenne das mit den Würstelständen, das hat es schon gegeben, da waren Sie noch nicht auf der Welt.
Ja. Hallo und herzlich willkommen mitten in unserer 15. Inselmühl-Reportage. Wir befinden uns vor den Toren des Zentralfriedhofs in Wien, an einem Würstelstand mit dem Namen eh schon Wurscht. Ihr hört hier Würstelstandbesucher Otto.
Wir sind heikendlich wegen der Musik gekommen, dann waren wir gleich am Friedhof. Weil meine Eltern, die sind da drüben begraben, schon über 40 Jahre. Die haben zwar eh nichts mehr mitgekriegt, aber immerhin, das gehört halt dazu, dass man im Jahr zweimal am Friedhof geht, weil es immer so war. Nicht?
Und ihr hört mich, Jana. Meine Kollegin Yogi und ich tauchen mit Inselmühl-Reportage regelmäßig in unterschiedliche Lebenswelten ein. In dieser Folge geht es um eine Wiener Institution, den Würstelstand.
Nein, mir gefallen so Würstelstand ganz gut, ja. In der Stadt gibt es einen, bei der Börse, ich weiß nicht, kennen Sie den? Da kriegt man sogar ein Champagnerfrühstück. Ja, Tatsache.
Wirklich? Nee. Ja.
Kaum ein anderer Ort steht so sehr für die Identität einer Stadt wie der Wiener Würstelstand. Er ist die geschmackliche Visitenkarte unserer Stadt. Die Wiener Würstelstandkultur besteht nicht nur aus Essen an sich. Viel zentraler ist das Zusammentreffen unterschiedlicher Menschen, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status.
Und da kommen die Leute zusammen am Würstelstand.
Ja, ist es wirklich so?
Es ist wirklich so. Und ich vermisse es auch wirklich. Ich lebe jetzt seit 25 Jahren hier in Wien und immer wieder, wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich den Würstelstand.
Ja. Ich es gibt in Berlin.
Die Wiener Würstelstandkultur wurde 2024 von der UNESCO sogar als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Rund 140 Würstelstände gibt es aktuell in Wien. Der Würstelstand als Metapher für ein demokratisches Idealbild, wo Menschen sich austauschen, Konflikte austragen und am Ende gemeinsam eine Wurst essen.
Sie haben überlegt, ob der Würstelstand eigentlich ein demokratischer Ort ist.
Ja, ein paar Weinspritzer, dann diskutiert man gern. Ja.
Ich verstehe die Frage.
Da ist auch okay, dass es verschiedene Meinungen gibt.
Es gibt immer wieder. Es ist wurscht, was man hat.
Es gibt ja sogar Diskussionen, ob der Weingut ist oder nicht, ist ja auch eine politische Diskussion.
Von manchen wird der Würstelstand sogar als Seismograf der Gesellschaft beschrieben. Man könne hier beobachten, wie die Wiener und Wienerinnen ticken und welche Themen sie bewegen, heißt es. Dem wollen wir in dieser Reportage auf den Grund gehen.
Wir trinken schon Spritzer.
Na, ich muss jetzt erst noch denken und reden und dann später.
Nein.
Ist meine
Kollegin. Hallo! Aber später sind wir auch noch mal da.
Ich habe
Kollege einen Spritzer?
Ja, ich will ihn nehmen. Ja, sie haben sich da schon.
Ja.
Geh mit mir am Würstelstand. Dafür ist unser Land bekannt. Ja, mach mir noch ein Trinken mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl, du hast bei ihnen Hotdog auf dem Weg. Ja, geh mit mir am Würstelstand. Da stinkt das Fett bis nein ins Gewand. Ja, mach mir noch ein Trinken mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl, du hast bei ihnen Hotdog auf dem Weg.
Demokratie, ein großes Wort. Für manche heißt Demokratie, dass sie alle paar Jahre ein Kreuz machen und dann eh wieder vergessen, wen sie gewählt haben. Für andere heißt Demokratie, dass sie laut sein dürfen, auf der Straße, bei Demos oder am Stammtisch. Für über 600.000 nicht wahlberechtigte Menschen in Wien bedeutet es Ausschluss und dass die eigenen Themen nicht gehört und auf der politischen Bühne nicht abgebildet werden.
Wir machen diese Folge, weil wir glauben, dass Demokratie nicht nur was für Wahlkabinen und Parteitage ist, sondern auch hier stattfindet, mitten im Alltag, mitten in Wien, mitten am Würstelstand. In den nächsten 3 Reportagen werden wir uns mit Demokratie und Beteiligung auseinandersetzen. Wir starten diese gewichtigen Themen an Orten, die typisch sind für Wien. Im Freibad, im Gemeindebau und eben hier am Würstelstand. Diese Reportagereihe entsteht im Auftrag des Büro für Mitwirkung der Stadt Wien im Rahmen des Wiener Demokratiejahres. Produziert von Inselmilieu-Reportage in redaktioneller Unabhängigkeit.
In dieser Reportage verbringen wir viel Zeit an verschiedenen Würstelständen in Wien, trinken Bier, essen Würstel und diskutieren über Demokratie. Wir besuchen den scharfen René am Schwarzenbergplatz, gehen zur Würstelbox am Reumannplatz und enden am Zentralfriedhof beim Würstelstand eh schon wurscht. Es geht um Zugehörigkeit und Ausschluss, um Wahlrecht und das Recht, gehört zu werden. Und es geht um das, was uns im Alltag vielleicht verbindet. Ein Gespräch zwischen Senfspender und Spritzer.
Darf ich kurz einmal zu dir reinhüpfen, dann kann ich da ein paar Fragen stellen. Oder ist das nicht erlaubt?
Komm nur.
Voll cool.
Komm nur näher.
Ja, cool.
So ein freundliches Gesicht, weißt du? Da habe ich ja vollstes Vertrauen.
Ja.
Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht, gell? Das ist so, dass du so vertrauenswürdig nur ausschaust, gell?
Hier stehe ich, mitten im Würstelstand. Es riecht nach Fett und nach frisch gegrillter Wurst. Vom Zentralfriedhof zum scharfen René, mitten im Herzen von Wien. Durch das kleine Fenster sehe ich, dass sich vor dem kleinen grauen Kiosk schon eine Schlange gebildet hat. Stammgäste, TouristInnen und Büroangestellte, sie alle wollen eine heiße Wurst. Denn dieses Standl am Schwarzenbergplatz ist Kult. Es ist berühmt für seine scharfen Currysoßen.
Also ich kann jede Wurst so scharf machen, dass du es nicht essen kannst.
Ah, okay. Spezialisierung auf die Schärfe.
Auf die Schärfe, deswegen der Name Scharfer René. Attention, the cheese inside is hot.
Die scharfen Soßen sind auch bei Promis beliebt. Die Wände im Inneren des Standels sind mit Fotos prominenter Persönlichkeiten tapeziert, die hier schon einmal eine Wurst gegessen haben. Neben mir steht Robert. Er dreht und wendet die Würste, während er spricht.
Wie würdest du das Publikum beschreiben?
Das Publikum? Ah, oh, das Publikum ist, boah, es ist durchaus verschieden, von den Nationalitäten verschieden, vom Alter her verschieden, von der Arbeitsklasse oder wie man da richtig sagt auch verschieden. Also ich habe hier vom Baustellenmitarbeiter über Anwälte, über Ärzte, Touristen natürlich viele durch den ersten Bezirk aus allen Herrenländern da. Also quer durch alle Herrenländer, quer auf der ganzen Welt und aus allen Jobschichten. Und die alle gemeinsam dann da stehen.
Hier am Würstelstand, da mischen sich die Geschichten. Der Würstelstand steht allen offen. Man kann stehen bleiben, etwas essen, meist mit den Fingern, ohne großes Benehmen. Dabei die Leute beobachten oder einfach das Stadtleben auf sich wirken lassen. Man kann mit anderen ins Gespräch kommen, muss aber nicht.
Und das ist halt auch das Interessante, weil ich auch ein bisschen neugierig bin und dann bei manchen Leuten auch gern nachfrage, wo sie herkommen oder so. Und dann kommt man schon ins Gespräch, wirklich. Was hättest du gern dazu, einen Senf?
Einen Senf bitte, ja.
An diesem Tag ist der scharfe René mehr als ein Ort für Käsekreiner und Currysoße.
Alles?
Er ist ein Wahllokal. Zwischen Senfspendern und Semmeln geben Menschen ihre Stimme ab. Stimmen, die in einem offiziellen Wahllokal nicht zählen würden.
Und jetzt ist ja quasi dein Würstelstand zum Wahllokal mutiert. Wie findest du das?
Ja, für heute an sich. Grüß Gott daher.
Käsekreiner aufgeschnitten, Ketchup, scharfer Senf, Mischküche.
Mhm, sehr gern. An sich ist das eine gute Idee, weil ich ja eigentlich auch, wenn man es ganz ehrlich nimmt, auch ein Migrationskind bin, weil ich habe meinen österreichischen Pass jetzt seit 99. Also ich bin auch ein Einwandererkind.
Mehr als ein Drittel aller Menschen, die in Wien leben, durfte bei der letzten Wienwahl nicht mitbestimmen. Jeder bzw. jede Dritte ist zugewandert oder sogar hier geboren, hat aber durch strenge Einbürgerungsregeln nie die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.
Alles?
Flokale dazu bitte.
Flasche oder kleine Dose daher?
Flaschen ist 0,5.
Ja, genau, und die Dose ist kleiner.
Nein, Vokale gibt es in der Dose.
Ja, da schauen Sie.
Unter dem Motto, weil deine Stimme nicht wurscht ist, dürfen bei dieser Aktion alle wählen, egal welchen Pass sie haben. Die symbolische Wahl wird von der NGO SOS Mitmensch organisiert und an über 40 Standorten abgehalten, darunter Schulen und sogar einige Würstelstände. Das ist natürlich kein echtes Wahlergebnis, aber ein ziemlich starkes Zeichen dafür, dass hier viele leben, arbeiten und Steuern zahlen und trotzdem offiziell keine Stimme haben.
Wie alt warst du, wie du das erste Mal wählen hast dürfen?
Na ich war dann mit dem österreichischen Pass 99. Boah, jetzt muss ich mein Alter sagen, gell? Ja, zurückrechnen. Na, mit 24.
Aha, ja.
Ich schaue nur so jung aus.
Ja,
voll. Ja, ich schaue so jung aus. Und da habe ich zum ersten Mal wählen dürfen, ja. Aber da hat man doch hier auch in der Schule ja schon gelernt, weil ich bin geboren hier. Ja.
Und anders als in Ländern wie den USA oder Kanada gibt es in Österreich kein automatisches Recht auf die Staatsbürgerschaft bei Geburt im Land. Wer österreichische Eltern hat, bekommt automatisch die Staatsbürgerschaft. Wer in Österreich geboren wird, dessen Eltern aber keine ÖsterreicherInnen sind, erhält sie aber nicht und darf deshalb auch nicht wählen. EU-BürgerInnen dürfen übrigens zumindest auf Gemeindeebene wählen. Weil Wien Bundesland und Gemeinde zugleich ist, geht es in Wien allerdings nur auf Bezirksebene.
Ja, du warst heute wählen, bei der Passegalwahl. Warum?
Naja, weil ich sonst nicht wählen darf hier. Also ich darf schon auf Bezirksebene wählen, was sehr cool ist. Aber ich meine, es gibt viele Sachen, die zu entscheiden sind, die nicht auf Bezirksebene sind. Und das ist irgendwie schon, ich meine, so viele Menschen, die hier leben, die nicht von hier sind, vor allem auf Gemeindeebene oder hier in Stadtebene. Und es wäre schon wichtig, dass da irgendwie eine Stimme mitgezählt wird. Und deswegen dachte ich, das ist eine gute Möglichkeit, das irgendwie mal zu kundtun. So, ja. Genau.
Hier im Wischtestand ist jeder willkommen, der zahlt. Egal, woher er kommt. Du kannst frei entscheiden, was du willst. Eine Bratwurst, eine Bosna, ein Käsekreiner oder gar nichts. In unserer Demokratie ist das anders. Du kannst schon ein halbes Leben hier wohnen, arbeiten, Steuern zahlen und trotzdem sagt das System, du darfst zwar mitzahlen, aber nicht mitwählen und auch nicht mitreden. Genau damit beschäftigt sich der Politikwissenschaftler Gerd Falchers.
Ich sehe, dass in manchen Bereichen Österreich ein Problem hat und eines, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, ist die Frage, wer hat denn in der österreichischen Demokratie überhaupt das Recht auf Mitbestimmung? Und das spiegelt sich in einem starken Rückgang an Wahlberechtigten in ganz Österreich und insbesondere in Wien wider. Und damit würde ich aufgrund dieses stetig steigenden, wachsenden Anteils an Nichtwahlberechtigten von einer defizitären Demokratie in Österreich sprechen.
Eine Demokratie mit Defiziten. Gerd Falchers sagt, dass unsere Demokratie in Schieflage gerät, wenn ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung Entscheidungen trifft, die alle betreffen. Denn Gesetze gelten für alle. Das zeigt, es gibt Lücken im System, durch die bestimmte Gruppen benachteiligt werden.
Was bedeutet das für dich, dass du nicht mitbestimmen darfst?
Naja, ich arbeite hier, ich zahle Steuern hier und es wird aber trotzdem über Sachen entschieden, die meinen Alltag beeinflussen, wo ich dann auch irgendwie mich frage, so hey, so inwiefern ist das Integration, inwiefern, ich versuche ja auch meinen Weg zu gehen, so ja, warum kann ich dann nicht irgendwie dann zum Beispiel von Bäumen, die vor meiner Haustür stehen, über Steuern, die ich zahle, über Autobahnen, die gebaut oder nicht gebaut werden, das sind ja alles Sachen, die mich irgendwie beschäftigen oder targeten sozusagen. Genau, und das finde ich super schade irgendwo, ja, weil es vor allem die Möglichkeit gäbe.
Dass in Wien so viele Menschen nicht wählen dürfen, führt auch dazu, dass unser Staat politisch unterrepräsentiert ist. Obwohl in Wien mehr Menschen leben als in Niederösterreich, hat Niederösterreich mehr Wahlberechtigte. Das bedeutet, in der österreichischen Politik hat Niederösterreich mehr Einfluss und Wien weniger. Und das verzerrt die politische Balance im ganzen Land. Politikwissenschaftler Gerd Walchers findet klare Worte. Dass 1,4 Millionen Menschen in Österreich kein Wahlrecht haben, ist kein Versehen. Es ist das Ergebnis politischer Entscheidungen, getragen von klaren Interessen und Überzeugungen.
Also zum einen muss man mal sagen, dass es politisch gewollt ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist kein Irrtum. Hier gibt es nicht einen Mangel an Wissen, sondern das ist natürlich gut bekannt und etabliert. Und da stecken halt unterschiedliche Ideologien auch dahinter. Umgekehrt, wer sozusagen zur österreichischen Demokratie gehören soll. Und auch das ist natürlich nationalistisch mitunter aufgeladen.
Die Frage, wer Teil des politischen Wir sein darf und wer nicht, war schon immer ein Thema. Die Debatte erinnert an den Kampf um das Frauenwahlrecht vor über 100 Jahren. In der Habsburger Monarchie durften lange nur Menschen mit Besitz oder mit hohem Einkommen wählen. Nach jahrzehntelangen Kämpfen durften Frauen im Februar 1919 zum ersten Mal wählen, mit einer Wahlbeteiligung von über 82%. Was ich besonders krass finde, Prostituierte waren damals von diesem Recht ausgeschlossen. Sie erhielten das Wahlrecht erst 4 Jahre später. Hinter jeder Erweiterung des Wahlrechts steckt auch ein machtpolitisches Kalkül. Wen werden die neuen WählerInnen wählen und wem nützt das? Die Geschichte zeigt, dass Machtinteressen oft bestimmen, wie inklusiv eine Demokratie tatsächlich ist. Die Frage, wer in einer Demokratie das legitime Recht auf Mitsprache hat, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Zuerst ging es dabei um Besitz und Beruf, dann um Geschlecht, dann um das Wahlalter. Heute stellt sich die Frage im Hinblick auf die Staatsbürgerschaft. Soll sie ein legitimes Kriterium sein, um Menschen ein- oder auszuschließen? Solche Fragen lassen sich nicht ein für alle Mal beantworten. Sie müssen immer wieder neu verhandelt und diskutiert werden.
Was macht das für dich für einen Eindruck, dass du deine Wahlstimme nur da am Würstelstand nutzen kannst?
Ja, ist natürlich schade, aber dennoch schön, weil halt so viele Leute nicht wählen können und dass man dann die Möglichkeit hat, eben, dass man auch irgendwie gehört wird, auch wenn es jetzt eine direkte Auswirkung hat auf die Wahlen.
Was macht das für dich für ein Bild von der Demokratie in Österreich?
Ja, schwer. Also ich bin jetzt bosnischer Staatsbürger, aber ich fühle mich jetzt auch nicht berufen, bei bosnischen Wahlen wählen zu gehen. Und bei österreichischen darf man es nicht. Dann ist man irgendwo dazwischen und auch nirgendwo richtig daheim oder gehört. Ja.
Dieses Gefühl, nicht richtig dazuzugehören, obwohl man viele Jahre in einem Land lebt, die Sprache spricht, hier Freunde und Familie hat, arbeitet und Steuern zahlt, das ist in vielen unserer Gesprächen am Wischestand sehr präsent. Es stellt sich die Frage, kann man wirklich zu Hause sein, wenn einem ein grundlegendes Recht wie die politische Stimme verwehrt bleibt?
So. Ich glaube, das ist darauf.
Ja.
Wir treffen Daniel in einem Jugendzentrum in Wien. Er ist hier in Österreich geboren, aber wählen darf er nicht. Doch das will er und kämpft mit vielen Hürden, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Hallo! Hi! Hi, Jogi!
Hi! Jana, hi.
Du kannst gerne da Platz nehmen.
Du darfst auf den Chef sitzen.
Daniel steht für eine große Gruppe junger WienerInnen. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen darf über ein Drittel nicht mitbestimmen. Bei den 25- bis 44-Jährigen sind es sogar fast 45%.
Ja, also ich bin der Daniel, ich bin 19, ich wohne hier im 21. Bezirk, bin gerade in meiner Lehre als Mechatroniker in Automatisierungstechnik und bin nicht wahlberechtigt.
Daniels Mutter kommt aus Polen, sein Vater aus dem Iran und ist österreichischer Staatsbürger. Doch weil die beiden bei Daniels Geburt nicht verheiratet waren, galt damals noch ein absurdes Gesetz. Nur die Mutter konnte in so einem Fall die Staatsbürgerschaft weitergeben, nicht aber der Vater. Obwohl Daniel also in Österreich geboren wurde und sein Vater Österreicher ist, bekam er die polnische Staatsbürgerschaft. Dieses Gesetz wurde erst 2013 geändert.
Meine Stimme ist, wie oder meine Staatsbürgerschaft da ist, wie als wäre es an meinem Kontostand gebunden, an meinem Geldbörsel, was ich in der Tasche habe.
Wie fühlt sich das an?
Nicht sehr demokratisch. Ich glaube, das kann es recht gut auf den Punkt fassen.
In Österreich ist es besonders schwer, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Der Weg zum österreichischen Pass ist kompliziert und dauert oft viele Jahre. Die Einbürgerungsquote ist eine der niedrigsten Europas.
Ich sehe mich als Österreicher. Ich bin hier geboren, ich habe nirgendwo anders gewohnt, ich habe auch vor, hier zu bleiben. Und dann kommen diverse Hindernisse, die man sagen, na, zuerst muss das machen oder zuerst muss man das geben oder das muss schon gemacht haben. Und es ist halt einfach, fühlt sich sehr restriktiv an.
Für Daniel ist das klar. Er ist Österreicher. Er fühlt sich so. Er lebt hier, seit er geboren wurde. Doch der Weg zur offiziellen Anerkennung ist steinig und voller Fallstricke. Zur Erlangung der Staatsbürgerschaft sind zahlreiche Nachweise erforderlich. Vorausgesetzt wird eine gewisse Aufenthaltsdauer im Land von mindestens 6 bis 10 Jahren. Deutschkenntnisse, eine Integrationsprüfung, ein gesichertes Einkommen und eine einwandfreie Strafregisterauskunft. Schon kleinere Verwaltungsstrafen im Straßenverkehr können hier zur großen Hürde werden. Außerdem ist ein Staatsbürgerschaftstest abzulegen, in dem man seine Kenntnisse über die Geschichte Österreichs und die demokratische Ordnung der Republik beweisen muss.
Ich habe das Gefühl, dass das Thema mit der Staatsbürgerschaft einfach nicht ganz durchdacht ist. Dass es einfach nicht angepasst ist auf Umstände von allen. Weil es kann doch nicht sein, dass ich vor 19 Jahren die Staatsbürgerschaft zack so hätte kriegen können und jetzt muss ich meine halbe Niere dafür hergeben. Nur weil es 19, 20 Jahre später ist, wo ich jetzt erwachsen bin und für mich selbst entscheiden kann, ist das Schwachsinn.
Die Staatsbürgerschaft ist nicht gerade günstig, denn je nach Bundesland kostet sie zwischen 1.700 und 3.100 Euro. Mit Gebühren und allen Nachweisen können sich die Kosten leicht auf mehrere tausend Euro summieren.
Aber das heißt, du bist noch dabei zu sparen für die Staatsbürgerschaft?
Ja, also ich bin ja noch in der Lehre, also ist auch finanziell etwas schwierig. Ich wollte ja auch schon vor einem Jahr ungefähr, wollte ich das Ganze schon anfangen, den Prozess, und da hätte ich die Finanzen noch beisammen gehabt. Da musste ich aber wegen der Arbeit den Führerschein schon machen, weil ich im Außendienst tätig bin. Das hat natürlich auch einiges gekostet.
Was Daniel sagt, macht mich nachdenklich. Als ich so alt war wie er, habe ich für ganz andere Dinge gespart. Meine erste eigene Gitarre, eine Reise mit meinen besten Freundinnen nach Italien.
Und jetzt bin ich aber wieder dabei zu sparen. Das dauert aber natürlich ein bisschen, da wird mein Urlaubsgeld wahrscheinlich gleich flöten gehen.
In was würdest du lieber investieren als in die Staatsbürgerschaft?
Lebensunterhalt zum Beispiel, das wäre schon nett, könnte ich da mehr Geld reinstecken. Es ist halt immer nur einiges an Geld, was eigentlich für Blatt Papier flöten geht.
Ein Blatt Papier, sagt Daniel. Das klingt erstmal banal. Aber genau dieses eine Blatt entscheidet über ziemlich viel. Ob er wählen darf und seine Meinung zu Themen sagen kann, die ihn betreffen. Ob er das Gefühl hat, wirklich dazuzugehören, nicht nur im Alltag, sondern auch offiziell. Und so wird Zugehörigkeit plötzlich zu etwas, das man sich erkaufen muss, statt etwas, das man lebt.
Verfolgst du die Politik in Polen und gehst du dort wählen?
Nein. Ich habe keine Ahnung, was in Polen abgeht in der Politik. Ich könnte dort wählen gehen, weil ich bin ja auch polnischer Staatsbürger, aber ich habe keine Ahnung, was dort abgeht. Ich kann ja Polnisch nicht mal fließend in Schrift. Also lesen geht schon, da brauche ich halt meine Zeit, aber schreiben kann ich nicht. Reden kann ich schon als Muttersprache, aber sonst habe ich eigentlich keinen Bezug zur polnischen Politik.
Politisch mitentscheiden könnte Daniel also dort, wo er weder lebt, noch die Konsequenzen seiner Stimme spürt. Nicht aber in dem Land, das seinen Alltag prägt. Das macht deutlich, wie widersprüchlich ein Wahlsystem ist, das politische Rechte nicht an den Lebensmittelpunkt bindet. Daniel fühlt sich da einfach nicht gesehen. Er sieht ein System, das sich nicht an seine Lebensrealität anpasst.
Wie Jugendliche mit solchen Erfahrungen umgehen und was das für ihr Verhältnis zur Gesellschaft bedeutet, darüber sprechen wir mit Manuela Smertnik, Geschäftsführerin der Wiener Jugendzentren.
Und so bemühen sich halt manche Jugendliche dann mit 18 selber zu einer Staatsbürgerschaft zu kommen, aber sie müssen ja dann eigentlich mit dem Prozess auch wieder von vorne beginnen und müssen auch diesen Einkommensnachweis und so weiter bringen. Unabhängig davon, ob sie hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, hier sozialisiert und hier zu Hause sind, das wirkt durchaus frustrierend auf viele und ja, ist jetzt insgesamt, so wie wir das definieren, nicht nur für die Jugendlichen selber halt der Pech, die dürfen halt nicht wählen, sondern da muss man sich natürlich auch als Gesellschaft was überlegen, weil welches Signal sendet man da an junge Menschen?
Wenn viele junge Menschen nicht wählen dürfen, dann bestimmen vor allem die Älteren, was politisch passiert. Die ältere Generation stellt ohnehin mehr Menschen im Land und somit mehr WählerInnen. Wenn von den Jungen noch dazu viele keine Stimme haben, bedeutet das, die Älteren entscheiden, wo es lang geht. Selbst wenn junge Leute wählen dürfen, haben ihre Stimmen im Vergleich also weniger Gewicht. Die Frage ist also, wer hat tatsächlich wie viel Macht an der Wahlurne? Wer bestimmt wirklich, wohin sich unsere Gesellschaft bewegt und wohin sich unsere Stadt entwickelt?
Ich glaube, viele erleben so ein bisschen eine Diskrepanz, so Erwartungshaltungen, die an sie gestellt wird. Umgekehrt aber relativ wenig Feedback dazu, dass man hört, was sie sagen und wie es ihnen geht.
Wir sagen gerne, ihr jungen Menschen, ihr seid die Zukunft. Aber was heißt das, wenn dieselben jungen Menschen nicht mal mitbestimmen dürfen, wie diese Zukunft aussehen soll? Wir verlangen viel Verantwortung, aber nehmen vielen von ihnen die Möglichkeit, sie wirklich zu übernehmen. Was ihnen oft fehlt, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also den Eindruck, mit meiner eigenen Stimme kann ich das politische Geschehen tatsächlich mitbestimmen und etwas verändern. Selbstwirksamkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich überhaupt einbringen wollen. Das Wahlrecht ist also nicht nur ein Kreuz auf einem Zettel. Es ist das Gefühl, dass das, was ich denke, auch zählt.
Viele erleben da eher ein bisschen sozusagen das Gegenteil davon, nämlich Ausgrenzung, eher Abwertung, eher Defizitorientierung auch ihren Kompetenzen gegenüber. Und das ist schwierig, das muss man auffangen. Also manche sind da durchaus ein bisschen orientierungslos und brauchen sozusagen einen sicheren Rahmen, eine sichere Zukunft und Halt und Unterstützung. Ja.
Wenn junge Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, entsteht ein gefährliches Vakuum. Wer keine Anerkennung bekommt, sucht sie woanders. Auch in Gruppen, die nicht immer positive Werte vermitteln. Das ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern auch ein integrationspolitisches. Wer keine Chance zur Mitbestimmung hat, verliert oft das Interesse an demokratischen Prozessen und damit auch an der Gemeinschaft, in der er lebt. Damit junge Menschen sich nicht abwenden, sondern sich als Teil des Ganzen fühlen, braucht es echte Beteiligung. Demokratie beginnt nicht erst an der Wahlurne, sondern dort, wo Menschen erleben, dass ihre Stimme zählt.
Im Endeffekt geht es immer darum, Zugehörigkeit, sich irgendwo zugehörig zu fühlen, Anerkennung zu spüren und ja, irgendwie sozusagen auch zu erleben, dass man selbst auch wahrgenommen wird und dass das was wert ist, was ich kann und was ich tue.
In Österreich besuchen Sie unser schönes Land, besuchen Sie Wien. Sie kommen von der Westautobahn, dann sehen Sie rechts das schöne Schloss Schönbrunn. Dann fahren Sie hinein über den Naschmarkt auf den Opernring, links das Burgtheater, das Stubentor, der Karlsplatz und dort ein Würstelstand. Geh mit mir am Würstelstand, dafür ist unser Land bekannt. Ja, mach mir noch ein Trinken mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl, du hast bei ihnen Hotdog auf dem Weg. Ja, geh mit mir am Würstelstand, da stinkt das Fett bis neu ins Gewand. Ja, mach mir noch ein Trinken mit Bugel und ein 16er Blech. Ein Burenheidl, du hast bei ihnen Hotdog auf dem Weg.
Wir sind zurück am Würstelstand eh schon wurscht am Wiener Zentralfriedhof in Simmering. Dieser Ort verbindet zwei Vorlieben, die die Wiener Kultur ganz besonders ausmachen: den Tod und die Wurst.
Naja, hier im Zentralfriedhof geht es natürlich viel um den Tod, aber auch generell um die Alltagsprobleme, die man hat halt. Der Wiener Würstelstand ist ja generell ein Ort, an dem ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber ich glaube, am Zentralfriedhof ist es vielleicht einen Ticken noch mal ein bisschen spannender, weil halt wirklich ganz unterschiedliche Leute kommen mit auch ganz unterschiedlichen Geschichten. Die einen kommen gerade vom Friedhof, weil sie vom Begräbnis kommen, die anderen pflegen das Grab am Friedhof, der andere arbeitet am Friedhof und dann gibt es natürlich noch die Leute, die gar nichts mit dem Friedhof zu tun haben und einfach vorbeikommen, weil sie in der Gegend wohnen oder gerade von der Arbeit heimfahren.
So ist es auch heute. FriedhofsbesucherInnen, Totengräber und Gäste einer Geburtstagsfeier stehen ausgelassen nebeneinander. Der Stand gehört Patricia Pölzl. Mit ihren 27 Jahren ist sie die jüngste Würstelstandlerin Wiens. Mitten in der Pandemie hat sie beschlossen, dem leerstehenden Standl wieder Leben einzuhauchen. Heute ist ihr Würstelstand eine Bühne. Beim Wiener Würstelfestival Rumwursteln wird Patrizias Stand für einen Tag zum Kulturhotspot. Mit Musik und Kunst zwischen Frankfurter und Essiggurkel.
Eine generelle Wiener Würstelstand-Weisheit besagt, dass man am Würstelstand eher das Thema Politik vermeiden soll, weil es halt für viele Leute einfach ein Ort ist, an dem man einmal vom Alltag flüchtet und so eine kleine Insel der Seligen ist. Also ich finde
genau das machen wir in dieser Folge. Wir betreten die Insel der Seligen, den Würstelstand, den Alltag. Wir hören zu, wir fragen nach. Und wir sprechen offen über die Frage, ist die Demokratie für viele schon egal geworden, eh schon wurscht? Ein System, das wir pflegen sollten oder eins, das wir zu Grabe tragen?
Ich liebe die Demokratie.
Du liebst sie, warum liebst du die Demokratie?
Aber lieber wäre mir die Monarchie.
Was man halt hört, die letzten Jahre, wäre ein Kaiser besser wie ein Kanzler.
Wie beurteilen Sie den Zustand der Demokratie gerade?
bedroht, sehr bedroht sogar. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir alle uns jeden Tag auch darum bemühen, weiter diese Demokratie zu erhalten. Dass wir uns wirklich bemühen, um immer auch die Auseinandersetzung sachlich zu führen, miteinander zu reden und nicht den politischen Gegner zum Feind zu erklären. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, die Populisten versuchen deshalb immer einen Feind zu definieren, weil sie wollen im Grunde die Demokratie abschaffen. Und da müssen wir alle aufpassen. Lassen wir uns da, gehen wir nicht auf den Leim der Leute, die versuchen uns, wollen uns Feindbilder einzureden.
Und ihr seid eine Gruppe.
Eine Gruppe. Und aber natürlich auch, wenn man es so anschaut, man weiß es ein bisschen, wer was wählt.
Nein, wir wollen ein Politikum aufmachen.
Es gibt ein bisschen Politikum, auch unter einer Gruppe. Es gibt Gesprächsstoff.
Das heißt, ihr könnt befreundet sein, obwohl ihr unterschiedliche politische Haltungen habt.
Ganz klar. Manfred ist freiheitlicher Politiker, ich bin ÖVP-Politiker. Funktioniert untereinander.
Okay.
Aber Staatsrat ist keine Politik.
Und ich bin blau.
Eigentlich geht es in Demokratie mehr als um Wahl. Und das ist für mich ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass man das auch leben kann, ja, dass es von der Straße anfangen kann. Und das finde ich super.
Ja, also es geht schon, weil das, wie gesagt, ein demokratisches Recht, und das lasse ich mir nicht nehmen. Außer ich bin daheim und bin besoffen, dann kann ich nicht gut gehen. Das ist aber jetzt ein Witz gewesen, nur dass Sie es wissen.
Nehme ich ins Protokoll.
Na, das gehört mir aber.
Wenn alle die gleiche Wurst essen und bemerken vor allem, dass sie alle das gleiche essen, dann werden sie merken, dass es keine Unterschiede gibt, egal woher wer herkommt, egal welche Religion er hat, egal welches Geschlechtsleben er führt. In dem Moment, wo es der Burnheidl eine haust, ist schlicht und ergreifend, sind alle gleich, ob du im Smoking stehst, genau. Und daneben an mit dem T-Shirt.
Dann sind wir alle gleich.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dankeschön, ja, danke Ihnen für die Frage.
Und ja, Sie finden Ihre
Ja, diese Begegnung fand ich sehr schön und gleichzeitig auch sehr überraschend. Denn das war der bekannte Schauspieler Cornelius Obonja und seine Frau, die Regisseurin Caroline Pinienkos, die mir hier spontan am Würstelstand vors Mikro gelaufen sind. Ich finde, das bestätigt wieder, dass man an einem Würstelstand wirklich jeden treffen kann.
ÖVP und FPÖ, SPÖ und ÖBB, Kiwara und Havara, Gschissener und Alaba, Sachertorte, Obi-Spritz, Gulaschnitzel, Tafelspitz, Red Bull Racing, Niki Lauda, Lugner City, großer Braun. Gehen wir am Würstelstand, dafür ist unser Land bekannt. Ja, machen wir noch ein Eintritt mit Bugel und ein 16er Blech, ein Burenheidl.
Einmal Frankfurter und einmal...
Frankfurter habe ich...
Also Frankfurter gibt's nicht.
Vom Grill habe ich momentan.
Vom Zentralfriedhof zum Reumannplatz in Favoriten. Mitten zwischen einigen Kebabständen fällt ein Würstelstand ins Auge. Die Würstelbox von Salman Dursun. Es ist ein klassischer Wiener Imbiss aus Metall mit leuchtend rotem Schriftzug und Stehtischen. Ganz traditionell gibt's hier Burenwurst, Käsekreiner, Bratwurst, Pommes und Bier. Ein Stück altes Wien, das sich hier behauptet.
Was siehst du denn hier, wenn du hier rausschaust bei deinem Standl auf den Reumannplatz?
Ich sehe ein anderer Planet.
Ja.
Also Reumannplatz ist eine eigene Planet, wirklich, da siehst du alles, was du nirgendwo von sehen kannst.
Auch der Betreiber ist urwienerisch, obwohl er ursprünglich aus der Türkei kommt.
Mein Name ist Salman Dursun. Ich lebe seit 35 Jahren in Wien.
Salman, das bedeutet der Friedliche. Zugleich ist Salman jemand, der lange kämpfen musste. Für Zugehörigkeit, für Respekt und für einen Platz in der österreichischen Gesellschaft. Vor 35 Jahren kam er aus der Türkei und ist heute österreichischer Staatsbürger, Familienvater und Besitzer von mehreren Gastronomiebetrieben, darunter ein Würstelstand am Reumannplatz.
1991 bin ich illegal nach Österreich eingereist, ohne Visum. Und dann habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der Herr Johann Singel. Und der hat mich von der Hand gepackt und hat gesagt, jetzt machen wir aus dir einen richtigen Bürger. Sag ich, wie geht das?
Wie wird man also ein richtiger Bürger? Formell ist das klar. Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse, Einkommen, Antrag, Prüfung, Geld. Aber was ist mit all dem dazwischen? Mit dem Wunsch, dazuzugehören?
Bürgerin zu sein, das ist eben nicht nur ein Status, sondern oft etwas, das man sich still erarbeitet, Tag für Tag.
Ich nenne mich als österreichischer Kulturbotschafter, weil erstens, ich habe einen eigenen Würstelstand mit Schweinefleisch, mit Alkohol. Ich habe eine Wiener Bierbeisel, die auch so ist, wie sie seit Ursprung ausgeschaut hat. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich eine Ausnahme bin, weil es gibt auch viele Türken, die beim Würstelstand, im Wiener Würstelstand arbeiten. Aber bei mir ist eine Lebensphilosophie. Also wenn ich zum Beispiel meinen Würstelstand da vorne zum Kebab umwandeln könnte, hätte ich mehr Umsatz machen können, bin ich mir sicher. Aber ich würde dann etwas verlieren, was mir etwas sagt, etwas bedeutet. Für mich persönlich geht es darum, dass die Wiener Würstelstandkultur weiterlebt. Und ich werde dafür bis zum Letzten kämpfen.
Es ist ein paradoxes Bild. Österreich macht es Menschen mit Migrationsgeschichte wie Salman oft schwer, wirklich dazuzugehören. Und gleichzeitig ist er es, der mit seiner Würstelbox am Reumannplatz ein Stück österreichische Alltagskultur am Leben erhält. Während die Zahl der Würstelstände in den letzten 10 Jahren um mehr als ein Drittel zurückgegangen ist, steht Salman am Stand und serviert nicht nur Burenwurst, sondern auch den typischen Wiener Schmäh gleich mit. Denn am Würstelstand gibt es eine eigene Sprache, mit Charme und Begriffen, die man nur hier versteht.
Ein Eitriger, ein Krokodil, Arschpfeifer, Spiebene, Geschissene, Radl, Regel. Also das sind die Wörter für Würstelstand. Also Radl ist Semmel, Regel ist Ketchup. Geschissene ist scharfer Senf, Spiebene ist süßem Senf. Eitrig ist Käsekreine, Bugel ist Ende vom Brot. Ameisenwasser ist ein warmes Bier. Krokodil ist das Gurke, Arschpfeifer ist ein scharfer Pfefferoni. Also, ich habe diese ganzen Wörter in
Tuss. Der alte Würstelstand-Jargon ist ein Mix aus Tradition, gelebtem Wiener Schmäh und ironisch überhöhter Selbstdarstellung. Er wird aber heute kaum mehr gesprochen. Die Würstler erzählen uns, dass die Ausdrücke eher von Nicht-Wienern benutzt werden, die so authentisch wirken möchten. Der Spruch "ein Eitrige und ein 16er Blech" ist mittlerweile eher ein Touristenklischee, als dass ein Wiener das tatsächlich so bestellen würde.
Ich stelle mir das so vor, die Verkaufstheke, hinter dem Verkaufstheke ist meine Bühne und ich fühle mich dort wie ein Künstler. Sowohl als tun, also das aktive Würstel und Getränke verkaufen, als auch mit den Menschen unterhalten. Würstelstand war mein Leben, weil da war ich selber, diesen Kontakt mit Menschen, Schmäh führen, Witze erzählen und so.
Und was erfährst du über das Leben, wenn du am Würstelstand arbeitest?
Da erlebst du den tiefsten Punkt von Menschen, von Leben, was Menschen kommen und von 10 Metern schauen, ob sie genug Geld für ein Bier haben. Aber andererseits erlebst du auch viele Menschen, die Mittelklasse oder Oberklasse, die kommen, die wollen auch dieses Erlebnis haben, bei Würstelstand was essen, einen Sekt trinken und so, wir haben auch alles. Und mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten, viele verschiedene Menschen unterhaltest du und dann Meinungsaustausch. Und das macht mich sehr glücklich, weil das macht mein Leben auch aus. Also wir reden bei dem Würstelstand viel über Sport, viel über Politik.
Hier an Salmans Würstelstand drehen die Leute einfach drauf los. Ohne Filter, ohne Moderation, ohne Agenda. Hier steht eine Meinung neben der anderen, ganz wortwörtlich. Keine Cancel-Kultur, keine Kuratierung, keine politischen Missionierungsversuche. Einfach sagen, was man denkt. Und dann die nächste Bestellung. Solche Orte werden weniger. In der Politik geht es ums Überzeugen, in den Medien ums Zielpublikum. Und viele ziehen sich ganz zurück, ins Private, ins Digitale und in die eigene Blase. In einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, wird es umso wichtiger, im Gespräch zu bleiben. Orte, an denen man sich im echten Leben begegnet, machen es möglich, wieder mehr Gemeinsamkeiten zu entdecken. Vieles wirkt online spaltender, als es im echten Leben wirklich ist. Und manchmal reicht schon ein Käsekreiner, um ins Gespräch zu kommen.
Meine Gäste sind, oder Würstelstand-Gäste sind, also Einheimischen, überwiegend alle FPÖ-Wähler oder Pro-FPÖ. Mit denen rede ich auch über alles, habe ich kein Problem damit, weil diese Meinung ist auch zum Respektieren. Ich erzähle meinen Standpunkt, weil ich habe ein rotes Parteibuch. Also so haben wir immer Meinungsaustausch. Aber ich habe nie mit jemandem über Politikprobleme gehabt oder wegen Politik gestritten oder sowas.
Was mich an Salman beeindruckt: er steht da jeden Tag an seinem Würstelstand und redet mit Menschen, die ganz anders sind als er, die auch politisch komplett woanders stehen. Viele seiner Gäste wählen eine Partei, die eigentlich alles ablehnt, wofür sein Leben steht. Migration, eine offene Gesellschaft, Vielfalt.
Ich sage dir, ich bin 90% Österreicher, 10% Türke. Sogar für die viele Österreicher tue ich die Behördenbriefe lesen und übersetzen, was sie damit meinen, was sie von dem einen oder anderen verlangen. Weil ich habe durch diese Schule, Abendschule, habe ich eine Begabung noch entwickelt, dass ich Amtsbriefe oder Amtswege sehr gut machen kann. Es gibt keine Beamte, die ich nicht mit meiner Scham irgendwie positiv beeinflussen kann. Telefonisch bin ich sehr gut, also wenn ich eine Behörde anrufe, weiß ich gleich vom Ton, ob der Typ da gegenüber rassistisch oder freundlich oder wie sagt man, strikt oder locker. Ich schätze das von Stimme und dann gehe ich so voran und dann habe ich immer Erfolg.
Salman kennt das System und er weiß, wie man sich darin bewegt. Er navigiert sich mit Charme und Erfahrung durch den Paragraphendschungel im österreichischen Verwaltungsapparat. Er hat eine Fähigkeit, die viele nicht haben. Denn unsere Bürokratie setzt oft Fähigkeiten voraus, die ungleich verteilt sind. Diese bürokratischen Prozesse sind nicht nur zeitraubend, sie sind auch entmutigend. Dabei ist Bürokratie nicht per se schlecht, im Gegenteil. Im Idealfall sichert sie Gleichbehandlung und verhindert Willkür. Aber eine demokratische Bürokratie muss erreichbar und zugänglich sein.
Hallo! Gibt's ja vegane Käsekreiner?
Ja.
Dann einmal bitte.
Aufgeschnitten und Kuchen.
Bitte?
Aufgeschnitten und Kuchen.
Aufgeschnitten.
Wir sind gerade beim Extrawürstel bei der Tabastraße. Genau, ist ein super Würstelstand mit viel, einem breiten Angebot.
Was ist deine Berufsbezeichnung?
Würstler.
Würstler!
Ich weiß nicht, ob das in offiziellen Dokumenten so stehen wird, aber ich selber würde es so sagen.
Cool.
Hier im Würstelstand zeigt sich, wie Alltagskultur demokratisch verhandelt wird. In den letzten Jahren bringen neue BetreiberInnen frischen Wind, etwa mit vegetarischen oder veganen Angeboten. Damit wird der Stand zu einem Ort, an dem unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen von Gemeinschaft sichtbar werden. Tradition trifft auf Innovation. FleischliebhaberInnen auf VeganerInnen. Wiener Originale auf neue kulinarische Einflüsse.
Kaffeeol haben wir, genau. Dann haben wir Mais, Tofu, Halloumi, verschiedene vegane Würstel. Aber echte Würstler auch. Da muss sich keiner fürchten, dass er bei uns keine Wurst kriegt.
Das spiegelt wieder, wie Demokratie im Alltag funktioniert. Durch Aushandlung, Vielfalt und Kompromiss. Wer darf Platz haben? Welche Angebote sind typisch? Und welche gelten als fremd oder modern? Solche Fragen, die auf den ersten Blick banal wirken, erzählen viel über Zugehörigkeit, Offenheit und gesellschaftlichen Wandel. Der Würstelstand wird so zu einem Mikrokosmos für Teilhabe. Ein Ort, an dem sich entscheidet, ob Vielfalt als Bereicherung oder als Bedrohung wahrgenommen wird.
Der Käsekreiner, die Wurst. Einmal abholen bitte.
Hat vielleicht einer von euch beiden noch Lust, kurz mit mir zu reden? Wir sind Inselmilieu-Reportage und machen gerade eine Podcast-Folge über Demokratie und Beteiligung in der Stadt. Ihr seid jetzt gerade zufällig da dazu gestoßen, oder?
Genau, wir haben uns überhaupt auch nur zufällig getroffen und einen Kaffee getrunken. Und dann sah das ja hier cool aus, einfach so zum Projekt zu machen. Ich kann mich mit dem gesamten Spektrum unterhalten und möchte es auch, weil ich nicht möchte, dass wir das verlieren, was wir haben. Und dafür sinnbildlich eben die dritten Orte wie die Parks, wo wir in Frieden miteinander Zeit verbringen.
Wird aber zunehmend schwieriger, oder? Dass man miteinander spricht, wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Und das ist nochmal ein ganz neues Phänomen oder ein Phänomen, was jetzt nochmal durch Social Media und die Bubbles, die dadurch entstehen, beschleunigt wird. Wir glauben, wir können nicht mehr miteinander reden. Wir glauben, wir haben so verschiedene Meinungen. Dabei wollen wir ja eigentlich alle in Ruhe zusammenleben. Ja, ich glaube, das ist so der Common Ground, den alle haben.
Was bedeutet Demokratie für dich?
Für mich bedeutet es Teilhabe und den Willen, sich miteinander auseinanderzusetzen, also im Notfall auch zu streiten, konstruktiv. In einer Autokratie gibt es den Führer, der sieht alles voraus und dadurch gibt es auch Sicherheit. In einer Demokratie gibt es zwangsläufig Unsicherheiten und die muss man aushalten lernen und dafür braucht man Reife. Ja? So, unsere Kindern, denen bringen wir bei, mit Unsicherheiten umzugehen, aber als Erwachsener verlieren wir das häufig mal. Und das ist für mich dann eben auch der demokratische Prozess und reif werden für die Demokratie.
Ich glaube, dass man eigentlich zu wenig fühlt. Ich glaube, das ist so die Grundessenz, dass man ein bisschen sich selbst und seine Gefühle unterdrückt. Und ich kenne es halt viel aus der linken Szene, dass man dann in eine Ideologie quasi sich abkapselt und alles nur noch auf so einer rationalen Ebene betrachtet und nicht mehr einfach im Jetzt sich menschlich begegnet. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in dem Ganzen. Und dadurch kann dann auch dieser Hass entstehen, wenn man Menschen so verunmenschlicht in seinem eigenen Gefühl.
Was ist dein Zugang, damit umzugehen? Oder deine Strategie?
Ich glaube, ich bewege mich immer zwischen Polen von doch irgendwie wieder auf einer politischen Ebene das anzugehen, auf einer aktivistischen und dann aber auch wieder ein bisschen abdriften in meine eigene Welt, einfach in die Natur und keine Menschen mehr. Und gerade ist aber mein Zugang schon durch Musik auch zu machen. Also unsere Musik dreht sich auch ganz viel darum, um das Zusammenleben in der Gesellschaft. Und gerade ist das mein Weg. Schauen wir mal, ob er funktioniert.
Solange es noch irgendwelche Inseln der Demokratie gibt, ja, wo nicht alle in eine Richtung schreien, ist es heilsam und hilft mir, weiterzukämpfen.
Wenn wir hier am Würstelstand Schulter an Schulter unsere Eitrige mit Senf genießen, egal woher wir kommen, welchen Pass wir haben oder wie viel wir verdienen, was hält uns dann als Gesellschaft wirklich zusammen? Sind es die Gesetze und das Wahlrecht oder sind es eben vielmehr diese kleinen alltäglichen geteilten Momente und das Miteinander im Kleinen?
Wenn immer so ruhig diskutiert werden würde wie an einem Würstelstand, nämlich auch politische Themen, dann hätten wir mehr von der Demokratie, weil das ist genau das, was wir im Grunde alle brauchen. Eine ganz ruhige Debatte, entweder beim guten Glas oder auch bei einer Limo oder im Almdudel oder was auch immer. Aber schlicht und ergreifend wieder miteinander reden und dass die Leute da wieder zusammenkommen, wo diese Grätzl entstanden sind. Nämlich genauso bei dem, wo die Essensausgabe war. Genauso wie bei jeder guten Party versammeln sich die Leute in der Küche. Und das ist im Grunde der Kochel auf der Straße.
Olaro, olaro. Tu Felix Austria. Glückliches Österreich.
Gestaltung im Alltag konkret aussehen kann, zeigen wir euch in Teil 2. Dafür gehen wir dorthin, wo Demokratie im Alltag gelebt wird, ins Freibad. Wir begleiten Projekte, die echte Beteiligung möglich machen und zeigen, wie man Demokratie trainieren kann. Und wir gehen ins Theater, wo Jugendliche bei Demokratie was geht, die Bühne zur politischen Arena machen.
Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann folge uns auf Instagram und melde dich für unseren Newsletter an, um die neue Folge nicht zu verpassen.
Bei der Aufnahme im Studio hat uns Marie El-Sissi unterstützt. Wir danken außerdem dem Testpublikum dieser Folge für das Feedback vorab. Das waren diesmal Kerstin, Kathi, Ines, Gabi und HC. Vielen Dank euch!